Hallo, liebe Leute, hier bin ich am Gerät, am Mikrofon. Mein Name ist Simon und ich bin euer Host für heute Abend in diesem wilden Ritt bei Folge 120 von Tischlein tätig. Ich begrüße euch hier ganz selbstbewusst, obwohl ich nicht so bewusst bin. Manchmal zweifle ich, ob ich mir das gönnen darf, eine weitere Ladung Podcast-Zufuhr. Oder wird das dann zu kompulsiv? Habe ich mich nicht im Griff? Wie Wolfgang meinte im 20er-Podcast, diese Leute, die im Konzert dann Husten in den Laden setzen, die haben sich auch nicht unter Kontrolle, weil denen ist einfach langweilig und da husten sie dann immer. Und er fand es nur schön, dass während Corona dann keiner mehr hustete, weil da hat man es dann also doch unterdrücken können. Eben wegen dieser Angst, Corona zu verbreiten. Dieser sozialen Angst, als der Corona-Verbreiter gebrandmarkt zu werden, enttarnt zu werden. Und das liefert hier ganz gut den Einstieg. Also ich bin heute spät am Start. Es ist relativ spät. Ich bin hier inspiriert durch ein Gespräch, das ich mit meinem konservativen Freund führte, der anmahnte, also er ist CDU-Wähler, ganz klar konservativer Friedrich Merz-Fan, aber auch sehr kritisch, natürlich mit seiner Partei, vor allem aber mit den Medien, mit den etablierten Fernsehanstalten, denen er vorwirft, da eine Einheitsfront zu betreiben und jeden gleich als Nazi und rechts abzustempeln, der oder als Putin-Versteher, der da die Frontlinie einfrieren will oder auf Verhandlungen drängt. Aber ja, davon bin ich nur inspiriert, das hier kurz als Anmerkung. Aber jetzt müssen wir gleich weitermachen, einsteigen hier mit diesem Thema. Und zwar habe ich diesen Clip vorbereitet vom Neue 20er Podcast, ja klar. Wolfgang, da will ich das ja wieder gut machen, was mir natürlich letztes Mal rausgerutscht ist. In dieser Tweet-Kette, ja, das war natürlich nicht auf ihn bezogen, muss ich ja ganz klar abstreiten, auch wenn es so aussehen könnte, aber nein, das sage ich ganz klar, das war die Tweet-Kette, die ich mal wieder bei der Arbeit verfasst hatte und da wird diese ökonomische Gewalt auf mich angewendet und deshalb ist klar, dass da einem brodelt, der Kessel kocht und mal überkocht. Und deshalb diese etwas beleidigende Formulierung da, nicht speziell auf ihn bezogen, sondern auf diese NATO-Knechte und so weiter, wie es da hieß, die von Menschenrechten faseln, ja, also überhaupt nicht auf ihn bezogen, aber deshalb fand ich es so schön, und das sage ich hier natürlich ganz unironisch, ganz ernst, weil mir das ja auch wichtig ist, dass ja so schön ist, diese Clips zu kommentieren und wie er das ausführte über China, auch wenn ich damit nicht einverstanden bin, will ich ihn hier ja nicht komplett vor den Kopf stoßen und muss das hier nur gerade rücken, dass genau dieser Tweet nur erklärbar ist aus dieser Drucksituation auch bei der Arbeit, wo ich das abfasste und wieder so, ja, mich gehetzt fühlte vom nächsten Termin. Anstehenden Go-Life, aber das ist ja zu subjektivistisch. Kommen wir hier also rein. Hören wir uns das bitte an. Vom Juni. Und ich weiß nicht, was ist Salon, was ist der normale 29er? Ich weiß es nicht. Ich höre Folgen und denke, es ist der Salon. Aber dann sagen sie, wir lesen später im Salon was vor. Was ist das bitte? Wie viele Kanäle gibt es davon? Ich blicke dann einfach nicht durch. Aber egal, hören wir uns das an. Irgendwann vom Juni, Documenta stand im Titel. Und ja.
Und Leuten geht, wie froh die sind, jetzt Veranstaltungen zu machen, dass dann noch bei diesem Instagram-Kanal mit über 1 Million Follower von Funk Tipps gegeben werden, was man antworten kann, warum man immer noch Maske trägt, statt mal Tipps zu geben, warum man vielleicht auch als junger Mensch jetzt mal getrost die Maske zu Hause lassen kann. Also, dass wir immer noch diese merkwürdige Stimmung haben, finde ich schlimm und wir können nicht in so ein Ritual kommen, dass man sagt, ach ja, wenn Winter ist, kaufen wir Weihnachtsbäume und Adventskränze, setzen Masken auf und machen Kontaktbeschränkungen. Das kann nicht sein und ich sehe auch nicht ein, in irgendeinen Lockdown zu gehen, um wieder irgendeine Weihnachtsfeier zu retten.
Ja, der erste Lockdown war schlimm, der zweite war schon eine Katastrophe, der dritte, der droht, schon allein die Drohung, wenn im September eine Diskussion aufkommt und wir nicht genau wissen, was im November entschieden wird, wäre einfach ein Genickbruch.
Genau.
Für ganze Generationen. Und es darf nicht passieren.
Ja.
Wir haben die alten Menschen, und ich will es ganz ausdrücklich sagen, weil immer dieses Argument kommt, wenn ich jetzt sage, es gibt Bereiche, wo sich auch die Alten nicht zurückhalten können, Supermarkt, Nahverkehr und so weiter, da kann man von mir aus die Beschränkung, Maske und so weiter machen. Aber zu einer Veranstaltung am Abend, bei der man sich entscheidet, hinzugehen oder nicht, wenn es da einen normativen Druck gibt, nicht hingehen zu können, weil es die Veranstaltung einfach nicht gibt. Obwohl die Möglichkeit besteht, einfach Menschen, die sich gefährdet fühlen, zu sagen, dann geht ihr nicht hin. Und wenn jetzt das Gegenargument kommt, naja, aber dadurch steigt ja insgesamt der Infektionsdruck, sage ich, nein, das ist kein Argument mehr. Dieser nein. Schutz der Alten kann so nicht mehr organisiert werden.
Ist nicht, noch für junge Leute nicht nötig. Wir alle fast alle hatten Corona gehabt. Die meisten Leute, die man jetzt gerade so im Umfeld hat, da jeder zweite hat man irgendwie jetzt gerade Corona und das ist eine kleine Sache. Und das ist für junge Leute auch wirklich nicht das Problem. Man muss es ganz klar so sagen und wir haben auch nicht jetzt eine Überlastung oder sonst was. Und wenn, dann liegt es daran, dass noch viele Ungeimpfte sind, aber die hatten nun alle Möglichkeiten und ich werde mich nicht zurückhalten, nur weil Leute da in irgendeiner Weise sich nicht geimpft haben. Und das wird auch mit einer Impfpflicht nicht geregelt werden. Was soll denn das dann am Ende für eine Impfpflicht sein?
Wo man sich dann
viermal impfen lässt oder was? Und wann ist das dann durchgesetzt? Das ist also ein Unsinn, dass junge Politiker sich dem jetzt nicht anmelden. Und ich sage ganz bewusst aus allen Parteien, dass das jetzt nicht das große Thema wird. Und dass noch diese Leute immer noch zum Teil twittern, oh, ich bin in der Bahn und hier hat irgendjemand seine Maske nicht auf. Das finde ich wirklich unmöglich. Ja. Also wie kann man dann ein solcher Knecht als junger Mensch sein?
Richtig, richtig, richtig. Wir kommen gleich nochmal peripher auf dieses Generationsthema, was da drin steckt, den Dämon Demografie zurück.
Ja, das fand ich ja nur so schön, diesen Part. Da wollte ich auch nur meinen Respekt zollen für diese Ausführungen hier und vor allem für diesen Begriff, den Wolfgang verwendet. Diese Knechte, die immer noch mit Maske da rumfahren, wobei jetzt in der Bahn, wie man sieht, naja, hier schon mindestens so ein Drittel ohne Maske fahren, habe ich das Gefühl, oder zumindest unter der Nase haben. Nun gut, machen wir dann weiter. Ja, jetzt lese ich am besten was vor. Launiger Einstieg, da habe ich mir wiederum was notiert, was ja letztes Mal so schön war. Vor allem dieser launige Teil, nicht der, wo es dann die Vergewaltigung oder ja, darum ging. Zwang zur Freiheit. Ich werde gezwungen, mich als Mitbewerber gegen meine Mitmenschen zu sehen. Die Waren vermitteln nun nicht mehr nur Beziehungen zwischen Individuen, sondern Kämpfe, so im Immobilien- oder Liebesmarkt. Besitzstandswahrung ist ein Dispositiv der Herrschaft, das uns in gewohnte, etablierte Bahnen zwingt, statt der Wahrheit des Tages ins Auge zu sehen, der Schönheit, der Sonnenwärme, der Landschaften. Gut, und jetzt diese etwas subjektivistische Ausführung, die ja jetzt aus der Sicht eben so eines Besitzstandswahrers einfach dieses Mindset. Will ich nachzeichnen, und das vielleicht auch Rassist ist, aber das muss man so aufarbeiten, ganz klar. Also dieser Text hat mir einfach Spaß gemacht zu schreiben. Hören wir uns ihn jetzt bitte mal an. Ich habe doch alles gemacht, mein Häuschen gebaut, mich an die Regeln gehalten. Da will ich bitte meinen Wohlstand in Ruhe genießen. Und meine Rente soll gesichert werden gegen heranrückende Russen und Flüchtlinge. Genau dazu passt ein 29er Podcast-Clip, dass diese 100 Milliarden für diese Besitzstandsware genau sind. Naja. Warum es bei denen schlechter läuft? Naja, die genießen eben die Sonne und liegen den ganzen Tag nur rum. Bitte, bitte, das ist ja kein Rassismus, sondern eine rationale Abwägung, die jeder treffen muss. Ist es mir wichtiger, hier und heute das Kitzeln der Sonnenstrahlen und die Wärme auf meiner Haut zu spüren, oder möchte ich Sicherheit für die Zukunft in Form von Geldkapital akkumulieren? Das ist eine harte Entscheidung. Deutschland tendiert zu dieser Seite, Vietnam oder Nigeria zur anderen. Da gibt es nichts zu bedauern, jeder nach seinem Gusto, jedem nach seinen Erträgen. Unser Wirtschaften hier ist ertragreich. Es liegt ja auf der Hand. Wenn sich die Nigerianer auch mal so zusammenreißen und anstrengen würden, wie wir Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg oder damals in der Gründerzeit, dann könnten die auch ihren Staat und ihren Wohlstand gründen und in ein, zwei Generationen stolz auf sich sein. Aber so? Es ist ja nicht ihre Schuld, dass sie die Sonne, die Geschwätzigkeit und das deutsche Fariniente der biederen Geschäftigkeit und Betriebsamkeit und Hartnäckigkeit vorziehen, die uns Deutsche auszeichnen. Auszeichnen. Und hier möchte ich den Finger in die Wunde legen. Wir Deutschen schauen ja auch so verbissen drein oder setzen vor lauter Stress und Arbeitsfrust Bauchfett an oder ähnliches, sodass wir für die Restwelt unattraktiver werden. Das betrifft Männer wie Frauen. Aber es ist ja wohl mal nicht zu leugnen, dass ein Italiener, der voll im Saft steht und mit Sonnenbrille, Dreitagebart und Gabbani-Hemd daherkommt, oder eine Pakistanerin, die in ihren wollenen Seidetüchern, die sie im Wind umflattern und ihren Körper in der sengenden pakistanischen Hitze abkühlen, dass die nun mal unbestreitbar attraktiver sind als der Deutsche mit seinen Wollsocken in Sandalen, der sich nicht mal im Sommerurlaub richtig gehen lassen und entspannen kann. Das Beste, was der Deutsche tun kann, ist schlafen, schreibt Michel Houellebecq. Dies ist also unser letztendliches Ziel. Endlich schlafen oder auch tot sein und für immer schlafen. Endlich nicht mehr strampeln. Einmal sicher sein vor dem Wettlauf und dem drückenden Andrang der Welt, die uns zusetzt. Wie man sieht, ist unser Los als Deutsche kein leichtes. Wir sind nicht locker und daher nicht verlockend für potenzielle Liebespartner. Das ist eine herbe Einschränkung, die uns unsere Herangehensweise an die Welt auferlegt. Daher haben wir es auch verdient, wenigstens ein bisschen Geld anzusparen und so über unseren Reichtum froh zu sein. Und ja, jetzt will ich einfach in Ruhe gelassen werden. Ich bin NIMBY, not in my backyard. Und stolz drauf. Bin Whooper, well of older people. Aber was soll's? Niemand darf mir meine Gemütsruhe nehmen, für die ich so hart geschuftet habe. Genau, diese Begriffe kamen also im NZP vor dieses. Whoopi, Whooper, NIMBY. Die alle politischen Entscheidungen blockieren mit Windrädern und so weiter, was ich sagen. No, not in my backyard, nicht bei mir. Olaf Scholz garantiert mir das. Und wenn er doch zu viele Sozialgeschenke an die Armen. Also nochmal diesen Satz davor, diesen Abschnitt ganz davor mit den NIMBYs. Das ist auch ein wunderbares Wort. Und ja, jetzt will ich einfach in Ruhe gelassen werden. Ich bin NIMBY und stolz drauf. Bin Whooper, aber was soll's? Niemand darf mir meine Gemütsruhe nehmen, für die ich so hart geschuftet habe. Olaf Scholz garantiert mir das. Und wenn er doch zu viele Sozialgeschenke an die Armen, Asozialen, Faulen verteilt oder zu viele Ausländer ins Land holt, wähle ich Friedrich Merz oder AfD, aber erst will ich den Etablierten noch eine Chance geben. Denn ich will immer zu den Siegern gehören und die AfD wird ja doch nie den Kanzler stellen. Mein Mann soll Kanzler werden. Einer wie Merz, der schon so viel an Profiten für BlackRock rausgeholt hat, der würde sicher auch unser Land vorwärts bringen. Wenn man den nur mal machen ließe und mit ein paar diktatorischen Vollmachten ausstattete, verdammt, warum sind wir Deutschen auch immer so verdruckst und ängstlich, machen uns gleich in die Hose, nur weil einer mal ein bisschen kantigeren Führungsstil hat. Beim Adolf damals, ja, da waren viele Dinge noch in Ordnung. Ich sag nicht, dass alles gut war, aber man könnte sich trotzdem mal wieder ein Beispiel dran nehmen. Und so endet dieser Text. Dazu gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Wir können später das bei Houellebecq nachlesen. Aber vielleicht passt jetzt einfach daran anschließend bei Bröckers wiederum nachzulesen. Wir Deutschen, die wir laut diesem konservativen Freund auch so zurückhaltend sind in außenpolitischen Dingen. Klar sieht er das so, weil man sich da immer noch ein bisschen mehr drückt und verdruckst ist, wenn es um Waffenlieferungen geht, als es in Frankreich oder England oder natürlich in den USA. Aber ja, das ist alles die gleiche Soße wie mit den Five Eyes, hieß es, schrieb da ein Kommentator auf Quora, dieses Nachrichtenportal, das ich gern frequentiere, beziehungsweise nicht Nachrichten, sondern Sozialportal. Wo dieser soziale Austausch der User als Produzenten stattfinden kann, die da Fragen stellen und sich gegenseitig beantworten. Ja, das ist eigentlich ein Land mit den Five Eyes, England und Kanada, was weiß ich, Neuseeland, diese ganzen Geheimdienste arbeiten so eng zusammen. Das ist eigentlich immer noch dieses englische Weltreich-Imperium, das da ist. Und klar, mit Deutschland ein bisschen weniger. Aber dafür diese Wirtschaftsmacht, diese geballte Macht und jetzt auch ohne die Briten die einzige Führungsmacht richtig in Europa. Also, es ist nicht so, dass Deutschland so schwach ist. Wie auch Wolfgang sagte, ja, fahr mal nach Südeuropa, frag, was die da sagen, ob sie die Deutschen als besonders schwach wahrnehmen, dass die jetzt gegenüber Griechenland schwach aufgetreten sind in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Lesen wir hier aber einfach mal im Anschluss weiter, wo ich gestern aufhörte. Seite 45 bei Lydos, also wer den Wind zählt. Die Bevölkerung machte nicht das Saddam-Regime für ihr Elend verantwortlich, sondern den Westen. Die ursprünglich starke Mittelschicht wurde durch die Sanktionen vollständig zerstört und in die Armut getrieben, vor allem als Folge der galoppierenden Inflation. Nach wenigen Jahren gab es im Irak nur noch eine dünne Schicht Vermögender aus dem Umfeld des Regimes. Die übrigen 90-95% der Bevölkerung lebten von der Hand in den Mund. Allein in den kurdischen Gebieten im Norden war die Lage weniger dramatisch. Mit westlicher Unterstützung, darunter der Einrichtung einer Flugverbotszone für irakische Kampfjets, begannen sie damals ihren Weg in Richtung Autonomie und de facto Unabhängigkeit. Zu jener Zeit begegnete man in Bagdad häufig Taxifahrern in zerschlissenen Armani- oder Boss-Anzügen, ehemaligen Hochschullehrern oder leitenden Angestellten, für die früher ein Urlaub in der Schweiz nichts Ungewöhnliches gewesen war und die nun sich und ihre Familie irgendwie über Wasser zu halten versuchten. Betrug die Alphabetisierungsrate 1989 noch 95%, die höchste in der arabischen Welt, war sie 2000 um mehr als die Hälfte gefallen. Ja, schon krass, dass also alles noch vor dem Irakkrieg von George Bush Jr. dann, sondern schon durch diese ganzen Sanktionen und diese verdrehte Politik, dass man erst den Irak hochrüstet im irakisch-iranischen Krieg, den noch jahrelang befeuert und dann aber irgendwie ja, auf Sanktionen setzt, weil er jetzt in Kuwait einmarschiert ist, auch weil man ihm keine andere Wahl gelassen hat. Das auch wiederum, wie es in einem Artikel von Sebastian Müller hieß bei Makroskop, gewalttätig ist nicht so sehr der als erster zu den Waffen greift, sondern der keine andere Wahl lässt, als zu den Waffen zu greifen. Das war da irgendwie so ein Zitat, der dem anderen keine andere Wahl ist. Das Gesundheitssystem, vormals eines der besten der Welt, lag am Boden. Die Kindersterblichkeitsrate war innerhalb von 10 Jahren von einer der niedrigsten weltweit umgeschlagen in eine der höchsten. Diese namentlich von den USA und Großbritannien vorsätzlich herbeigeführte Verelendung der irakischen Bevölkerung gehört zu den am wenigsten bekannten oder besser gesagt zur Kenntnis genommenen Verbrechen westlicher Politik nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie ist eine der wesentlichen Ursachen für den Zusammenbruch zivilisatorischer Werte im Irak wie auch des irakischen Staates. Auf diesen Zusammenbruch folgte wenige Jahre und einen weiteren Krieg später die Schreckensherrschaft der Milizen, allen voran des Islamischen Staates. Am 12. Mai 1996 fragte der Moderator, genau das habe ich gelesen, der beliebten Nachrichtensendung, ja, halbe Million Kindertod, aber alles okay, sagte Albright, das hatte ich ja gelesen letztes Mal, machen wir weiter. Im Anschluss dann, wir haben Größe, wir blicken weiter in die Zukunft, sagt sie. Man sollte glauben, dass mit der Befreiung Kuwaits im Februar 1991 die Grundlage für die Resolution 661 entfallen wäre und sich damit auch die Sanktionen erledigt hätten. So zu denken hieße allerdings, das Imperium zu unterschätzen. Am Vorabend des Kuwaitkriegs erklärte Präsident Bush Senior gänzlich auf Linie mit der Carter-Doktrin von 1980, der Zugang zum Öl des Persischen Golfs und die Sicherheit befreundeter Schlüsselstaaten in der Region sind entscheidend für die nationale Sicherheit der USA. Die Vereinigten Staaten halten darin fest, ihre grundlegenden Interessen in der Region zu verteidigen, notfalls mit militärischer Gewalt, gegen jede Macht, deren Interessen den unseren schaden. Der Griff nach der Tankstelle Kuwait wurde somit zum Anfang vom Ende der Herrschaft Saddams. Diese Anmaßung verlangte nach Vergeltung, ohne Rücksicht auf Verluste. Gleichzeitig enthielt das amerikanische Vorgehen eine unmissverständliche Warnung an die übrigen Machthaber der Region. Legt euch nicht mit uns an. Kurz nach seiner Amtseinführung 1993 verkündete Präsident Clinton eine weitere außenpolitische Doktrin, die das Dual Containment der zweifachen Eingrenzung, nämlich von Irak und Iran. Diese Doktrin markiert den Beginn einer Politik der Konfrontation, die einen Neuanfang im Verhältnis der USA zum Iran faktisch ausschloss. Genau, auch heute ist dieses Atomabkommen noch nicht mal wieder in Kraft, jetzt wo Trump weg ist und man denkt, man sollte die Demokraten... Aber nein, die sind natürlich jetzt noch die viel härteren Falken seit dieser Trump-Zeit und gehen in allen Bereichen viel härter noch auf Konfrontation. Wenn Trump sagt, China ist böse, dann ja, die Demokraten sind jetzt eigentlich die, die wirklich die Interessen des amerikanischen Großkapitals vertreten. Und Trump, ja, ist halt vielleicht so ein Schwätzer, der hat seine paar Partys wie Peter Thiel, aber er hätte vielleicht sogar gegenüber China oder dem Iran eine bessere Haltung einnehmen können. Oder ja, wie auch immer. Zumindest ist es klar, dass das immer wieder die zwei Flügel dieser einen gewalttätigen neokolonialistischen, neofaschistischen Macht sind und es da keinen großen Unterschied macht, noch zu differenzieren. Deshalb muss man natürlich auch Trump wegputschen. Eine anfänglich, ja, aber wie auch immer. Weiter. Stattdessen sollten die Islamische Republik wie auch der Irak Saddam Husseins mithilfe von Wirtschaftssanktionen geschwächt und auf diese Weise Regimewechsel herbeigeführt werden. Somit wird auch verständlich, warum der UN-Sicherheitsrat stets auf amerikanische und britische Initiative bis zum Sturz Saddams 13 Folgeresolutionen zu 661 verabschiedete, nämlich sämtlich mit dem Ziel, die bereits bestehenden Sanktionen zu vertiefen und auszuweiten. Nunmehr stand der Vorwurf im Raum, der Irak entwickle biologische und chemische Kampfstoffe, umgehe die Bestimmungen des Atomwaffensperrvertrags und strebe nach Massenvernichtungswaffen. Jahrelange UN-Inspektionen konnten diesen Verdacht nicht substanziell erhärten. Ein rauchender Colt wurde nicht gefunden. Saddam stürzen. Gut, dann das mit 9-11 und so weiter, ja. Eindeutig völkerrechtswidrig, bla bla. Ja, das ist ja alles wohl bekannt. Das kann man, glaube ich, überblättern hier. Aber das ist vielleicht wichtig. Was passierte dann, als sie den Irak niedergebombt hatten? Mission accomplished. Aber nein, vielleicht soll ich das andere doch noch dieses Kapitel, weil das liefert auch wieder einen Bezug zu Corona. Die ganzen fehlgeleiteten Linksideologen und Kommunisten, die jetzt sich so in Einheit mit der BRD-Regierung setzen und da ganz solidarisch sind zu diesem Kapitalregime und sagen, jawohl, genau, was ihr uns sagt, Lockdowns und immer noch härter und noch besser. Und die einfach nicht in der Lage sind, dialektisch zu denken, dass diese Strategie von China auch nicht richtig sein muss, nur weil es China macht, die im Gesamten, als Gesamtbild eine sozialistischere, bessere Politik machen als wir im Westen, aber deshalb ja nicht in jedem einzelnen Feld. Aber ja, weiter. Dessen ungeachtet verlangte die neokonservative Democratic Project for the New American Century 1998 in einem offenen Brief an Präsident Clinton, das Regime Saddam Husseins militärisch zu stürzen, damit es nicht in den Besitz von Massenvernichtungswaffen gelangen könne. Zu den Unterzeichnern gehörte die Crème de la Crème der amerikanischen Neokonservativen. Herr Bolton, John Bolton, Richard Pearl, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz. Wofür genau steht der Begriff Neokonservatismus? Auf den Punkt gebracht handelt es sich um einen messianischen Konservatismus mit dem Ziel einer globalen Pax Americana. Werte wie Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit werden ideologisch instrumentalisiert, um sie als Rambock machtpolitischer Interessen einzusetzen. So soll die amerikanische Hegemonie weltweit durchgesetzt und verteidigt werden, in Verbindung mit einem so weit wie möglich deregulierten, deutlich am Finanzkapital ausgerichteten Wirtschaftssystem. Weniger freundlich gesagt, Sozialdarwinismus gepaart mit Größenwahn und Zynismus. Genau, und da ist, wenn Corona von Sozialdarwinismus faselt, das ist genau, was diese dummen, dreisten Kommunisten und Linken die ganze Zeit tun da auf Twitter. Ja, wenn man es öffnet, wenn man sich ein Beispiel an Schweden nimmt oder so, dann ist das Sozialdarwinismus. Also damit verharmlost man auch den ganzen Sozialdarwinismus, der sowieso schon die ganze Zeit stattfindet und der man die man ja anprangern sollte und zur Kenntnis nehmen sollte als Linker, der diese bürgerliche Herrschaft, diesen Staat aufs Korn nimmt und bekämpfen will, stürzen will. Aber nein, scheinbar jetzt mit Corona, da, wenn es halt erst da so schlimm ist, dass man da zu solchen Begriffen greifen muss, dann legitimiert man damit eigentlich alles, was vorher geschah, sagt, ja, unsere westliche Außenpolitik, das ist auch irgendwie blöde, aber so ist es noch nicht, Sozialdarwinismus oder unsere Binnenmarktpolitik, unsere Arbeitsmarktpolitik, das auch irgendwie unsozial, aber so noch nicht das brutale Konkurrenz- und Vernichtungskampf. Aber doch, genau so ist es und Leute sterben auch an der Verächtlichmachung, dass sie ihren Job verlieren und dann vielleicht depressiv oder krank werden und sterben. Also das ist auch irgendwie ja ganz klar, sollte zumindest für Kommunisten klar sein. Und ja, aber gut. Und ja, aber ich glaube, dann können wir es hier abschließen. Ich schweife hier schon ab von der Geopolitik wiederum zu Corona und zurück und wo auch immer. Aber ja, zwischen diesen beiden Themen pendle ich eben jetzt. Diese anderen Themen muss ich zurückschieben, wobei was für andere. Kommen wir hier vielleicht auf einen Tweet von mir, den ich jetzt noch nicht vorgelesen hatte. Wiederum etwas Launiges, aber auch was mit einer Vergewaltigung zu tun hat und auch nicht so nice. Das ist auch nicht. Natürlich auch wieder. Ja. Ja, auch wieder problematisch. Natürlich, jetzt habe ich immer viel getwittert. Das ist natürlich schon zu viel. Ja. Meine Güte, wie viel habe ich getwittert? Ach. Nein. Hier ein interessanter Retweet von diesem Account, den ich schon so oft zitiert habe. Corona Realism. Schätzfrage: Was ist die mittlere Lebenserwartung eines ungeimpften 83-Jährigen, der nur an oder mit Covid versterben kann? Dauerhaft angenommen, dass über das Pandemiejahr 2020 bestehende Risiko bei Zirkulation der bis heute tödlichsten Variante, in Klammer Wuhan. Also sagt er hier, nehmen wir mal an, es ist unrealistisch, aber. Ja, wenn der 83-Jährige, der ungeimpft ist, genau zu der Zeit, die Wuhan-Variante zirkuliert, 2020, ungeimpft, und er kann jetzt aber nur an oder mit Covid sterben, also da unterscheiden wir nicht, das ist alles Covid, sagen wir, aber er kann an nichts anderem sterben, alle anderen Krankheiten sind ausgestattet, er würde sonst immer weiter leben, wenn er nicht Covid bekommt. Und sogar noch mit Covid wird hier mit einberechnet. Also, die Schätzfrage hier, was wäre dann seine mittlere Lebenserwartung, also mittlere, irgendwie der Durchschnitt oder wie auch immer, statistisch man das aufmittelt. Entweder stellt er hier zur Auswahl 83 Jahre, 85, 97 oder 207. Lösung? D, sagt er, ist richtig, 207. Hier ist eine Rechnung, ich kann es nicht bürgen für die Richtigkeit dieser Rechnung, aber ich finde es ein interessantes Gedankenexperiment. Lösung: 99,4% aller ungeimpften über 80-Jährigen sind 2020 nicht an oder mit Covid verstorben. Wir haben sie behandelt, als wäre Covid die einzige Gefahr und Covid-freies Leben der einzige Sinn. Dabei trüge ihr Covid-spezifisches Risiko im Schnitt noch 124 Jahre weit. Ja, Covid-spezifisches Risiko. Klar, das sind die Risiko, die in Altenheimen wohnen, auf so einem Fleck, wo sich dann eine Infektion nicht mehr containen lässt, besonders wenn die Regierung da nichts macht, um die Versorgung besser zu gewährleisten. Naja, also gut. Nun gut. Es hat also nicht sehr viel mit uns zu tun, mit unserem individuellen bürgerlichen Verhalten, sondern vielmehr mit dem Regierungsversagen. Und da kann ich nur noch kurz vielleicht auf dieses Buch kommen, was ich angesprochen habe, ich weiß gar nicht. Weil es mich auch so ärgert, ja. Weiß gar nicht, was soll man dazu noch sagen. Also hier, das lese ich hier nochmal vor, aus der Inhaltsbeschreibung von diesem Buch, Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmt, von Katharina Nockun und Pia Lamberti. Fake News und Verschwörungserzählungen, darin waren sich Experten weltweit einig, haben sich direkt zu Beginn der Covid-19-Pandemie ähnlich rasant verbreitet wie das Virus selbst. Bereits im Februar 2020 warnte der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dass die Welt es nicht nur mit einer Pandemie, sondern auch mit einer Infodemie zu tun habe. Viele der Mythen, die weltweit Verbreitung fanden, kreisten um die Idee, dass es sich bei dem Virus um eine Biowaffe handele, die angeblich in einem Labor, dem Wuhan Institute of Virology, hergestellt worden sei. Einige Medien zitierten noch im Januar 2020 Experten, in Anführungszeichen, die darüber spekulierten, ob das Virus das Produkt eines chinesischen Biowaffenexperiments sein könnte. Im Netz kursierten zahllose Verschwörungserzählungen, die sich mit dem neuartigen Coronavirus befassten. In YouTube-Videos und Blogs wurde etwa verbreitet, Microsoft-Gründer Bill Gates sei für die Pandemie verantwortlich. Wieder diese Frage, cui bono, wer profitiert? Das ist ja logisch, dass das auch einer ist. Aber ja, warte, in diesem Text, nicht, dass es der einzige Urheber vielleicht ist, aber dass er diese Sozialinfektion anheizt mit der Infodemie, genau, dass sich alles nur noch um das Virus dreht und das die einzige Gefahr ist. Natürlich heizt er das an durch seine Stiftung, weil es ihm auch wiederum profitabel wird in seinem Unternehmen. Naja. Aber jetzt, das so Wichtige kommt jetzt erst zum Schluss, ja. Jetzt reiße ich mich zusammen. Einige Verschwörungsideologen mutmaßten zudem, es hätte bei der Covid-19-Pandemie keine Todesopfer gegeben und bei den Angehörigen und ehemals Erkrankten, die in der Presse zu sehen waren, handele es sich allesamt um bezahlte Schauspieler. Eine solche Haltung kann gefährliche Konsequenzen haben. Wer meint, dass das Virus nicht gefährlicher sei als eine Erkältung, hält sich nicht an empfohlene Maßnahmen. So gefährdet man nicht nur sich selbst, sondern wird auch zum Risiko für andere. Genau. Und das ist einfach diese Gewalt, die von diesem Text ausgeht, gegen diese Skeptiker. Die werden hier also angeprangert, die würden den anderen Gewalt antun, die würden die nämlich gefährden, dem Virus aussetzen. Ja, was auch schon so an den Haaren herbeigezogen ist, als ob irgendwer das absichtlich machen würde, aber okay. Die halten sich nicht an Maßnahmen und gefährden somit uns alle. Aber wie ich sagte, es ist weniger das Verhalten der Individuen, sondern die Regierung versagt einfach. Und das ist auch was Normales, zumindest für linke Kommunisten sollte es eigentlich so eingepresst sein. Und wer aber diesem Staat so eine Glaubwürdigkeit bescheinigt und sagt, dass es schiefläuft in der Pandemie, das muss an den Individuen liegen, der tut dieser Gesellschaft ja Gewalt an den einzelnen Individuen, die dann wiederum darum geht. Allein eben nicht unter Covid, ja, einzelne. Aber selbst die Alten leiden unter ganz anderen Sachen, dass sie dann ihre Enkel nicht mehr sehen, dass sie die Sportveranstaltungen nicht mehr besuchen können, die Cafés geschlossen sind. Das sind die Sachen, worunter die Leute wirklich leiden und dann ja auch früher sterben, wenn so Vereinsamung natürlich auch zu ja, psychosomatischen Erkrankungen, Todessehnsucht und so weiter führt. Und was ist da eigentlich grausamer, so zu sterben oder so zu leben und sich schon so nach dem Tod zu sehen, ganz genau zu haben, wofür man dann lebt, so als alter Mensch in Rente, alles geschlossen im Lockdown, die Kinder kommen nicht mehr, weil sie Angst haben, einen anzustecken. Das ist einfach Wahnsinn. Aber ja, man muss sich viel dazu sagen. Und ja, dann haben wir das ja abgehandelt. Aber ich hatte ja eigentlich einen anderen Tweet gesucht und ja, der geht jetzt wirklich... Aber hier noch ein zu Covid, wenn wir schon dabei sind, ja, noch eine Tweetkette. Ja, ich hau so alles raus. Ich bin nicht so geordnet. Ja, so bin ich nun mal. Dazu stehe ich. Und könnte auch anders, aber will heute nicht. Die Maske ist die ideologische Wasserscheide dieser Zeit. Wer glaubt wirklich daran, den Tod seiner Mitmenschen durch ein Stück Stoff vor dem Mund zu verhindern? Der Fake News, Filter, Bubble und Verschwörungsdiskurs der letzten Jahre haben uns weit gebracht. Die heilige Maske darf nicht fallen. Das Narrativ der offiziellen Staatsmedien muss doch stimmen. Zumindest mehr als jenes der Telegram-Schwurbler. So glaubt der brave Deutsche weiter an die Maskensolidarität. Diesen durchschlagenden Erfolg der Indoktrination hätte man sich mal im Sozialismus gewünscht. Der eigentliche Schluss, ja, also dass die Leute einfach schon so von selbst einsehen, ja, das ist jetzt das, was wir schränken uns so ein, obwohl es uns allen wehtut, man ja sieht, es ist nicht so angenehm, man sieht die Gesichter der anderen Menschen nicht mehr, man kann nicht gut atmen. Und das Gesicht ist überhaupt die Brutstätte, die Kunststätte des Politischen, wie Ackermann sagt, man, diese Differenzen, die man, diese ganz persönliche Charakterhafte, was man da wahrnimmt. Aber okay, es ist unangenehm, aber wir leiden gerne. Was doch so das Richtige ist, damit die Politik weiterhin auf die Querdenker zeigen kann. Die, die die Maske verweigern, die sind schuld, wenn im Altenheim jemand stirbt. Nicht die Regierung, die die Pflegekräfte da unterbezahlt und tatenlos zuschaut, wie sie abwandern. wie sich in der Pandemie der Abgang der Leute da noch verstärkt. Und ja, im Sozialismus hätte man sich gewünscht, die Leute hätten gesagt, ja, dann kann ich jetzt halt hier weniger Kaffee trinken. Der Kaffee wurde da immer gemischt anscheinend, verpanscht, was ich eben ein Verbrechen an der Arbeiterklasse finde, weil ich es auch so wichtig und schön finde, Kaffee zu trinken. Wobei, muss ja nicht bei der Arbeit sein, dass wieder diese Verquickung des Leistungssinks, aber vor der Arbeit oder nach der Arbeit schön ins Café gehen, ja, das ist schon das Wahre, sag ich. Und ja, deshalb im Sozialismus hätte man das den Arbeitern auf jeden Fall gönnen müssen, auch unverpanschten Kaffee, aber gut, kenne ich mich gar nicht so aus. Egal, trifft mir hier nicht ab. Und dass die Leute dann einfach gesagt hätten, aber genau, es ging halt nicht wegen dieser harten Klassenkampfsituation, Imperialismus, die BRD, die drängt so, will einen unterwerfen, dass die Leute dann gesagt hätten, ja, dann gebe ich mich halt mit weniger zufrieden, ich schränke mich ein, jahrelang, jahrzehntelang ist alles okay. Aber ja, es kommt eben auf das mediale Framing dran und die Leute damals im Sozialismus waren halt auch schon mehr geframed durch die Westmedien, obwohl die so zensiert waren, man konnte dort auch irgendwie Radios empfangen, Verwandte hatte man. Man kann es ja nicht ganz anstrengen. Also auch da das imperialistische Framing ja auf jeden Fall verfangen, wie es hieß in diesem Referat von Köbele, dass die Westmedien oft Meldungen sendeten über Nahrungsmittelknappheit oder bestimmte Produkte seien knapp und dadurch wurde dann eine echte Knappheit in den Supermarktregalen herbeigeführt in der DDR. Na, so war da der Einfluss. Aber jetzt weiter hier. Der eigentliche Schluss aus der Fake-News-Debatte hätte sein müssen, den Fernseher auszumachen und die Zeitung abzubestellen, Journalisten zu misstrauen und ihnen unverhohlene Verachtung entgegenzubringen. Denn die etablierten Großmedien sind es natürlich, die sich in der übelsten, schädlichsten, zynischsten Filterbubble eingerichtet haben. Der Effekt nach Trump etc. war leider der umgekehrte. Vertrauen in Offizielles stieg, eigene kritische Gedanken wurden vermehrt zensiert und die eigene Position misstrauisch beäugt, könnte ja doch nicht ganz verzerrungsfrei sein. Lieber nicht auf die üblen Abwege der Verschwörungsdenker kommen und sich an die staatliche Doktrin klammern. Letztlich befinden wir uns in einem Krieg gegen das selbstständige Denken. Und wir scheinen ihn zu verlieren. Ich selbst zumindest bemerke es an mir. Naja, ich weiß nicht. Ist er schon verloren oder ich kämpfe noch an, aber ich sehe halt an mir, wie ich wiederum extrapoliere als Verschwörungsdenker von mir auf die anderen. Extrapoliert, dann denke ich, viele geben einfach auf, weil die dieses Ventil nicht haben, wie ich im Podcast, geben einfach auf und denken, ja, dann ist es so. Ich bin der Verschwörungserzählung. Was die offizielle Wahrheit sagt zu 9/11 oder was auch immer, was da steht auf Wikipedia in der Tageszeitung, das muss ja stimmen. Naja. Genau. Die USA pempelten da die Mujahedin auf, das sprach ich ja letztes Mal an. In Afghanistan eben, ja, gegen die Sowjets, da hat sich dann doch gerechnet am Ende, sagen sie, auch wenn man jetzt halt diese Terrorbrut geschaffen hat. Aber anhand dieser geschichtlichen Faktenlage notiere ich hier dann zu sagen, es wäre zu kompliziert wie bei jeder Verschwörung, wie Stefan meinte, ja, in der Ukraine, auch das wäre wiederum zu kompliziert, was Kim dort komplizierte, wie bei jeder Verschwörung halt. Das macht mich dann baff. Meine Definition der Verschwörung oder des Verschwörungsdenkens ist eben konzentrische Fragen, die sich um das offizielle Geschichtsbild ordnen und ausrichten, wie so Späne in einem Magnetfeld Eisenspäne sich da ausrichten. Und in der Mitte klafft ihm die Lücke, weil das offizielle Narrativ, das geschichtsbildlich lückenhaft ist, da Widersprüche sind. Es muss ein zentraler Baustein eingesetzt werden, der die Abläufe erklärt, die empirisch beobachtet werden. Nicht die ganz große Planung, sondern ihm sagen, ja, da waren noch andere Täter im Spiel, da gab es noch andere Hintermänner, Handlanger, wie auch immer, Finanziers. Das kann so nicht aufgehen, diese Rechnung hier. Und ja, da gab es noch andere, aber was die geplant haben, wie viel die überblickt haben von dem Gesamtgeschehen, ist auch gar nicht klar. Es geht nicht darum zu sagen, da war der ganz große Macht, Drahtzieher, Machthaber im Hintergrund, der alles organisiert und durchblickt hat. Nee, vielleicht hat jemand einfach gesehen, da ist jemand anders schon dabei, sein Süppchen zu kochen, irgendwie im Geheimdienst oder ja, Verstrickung mit Laboren ist ja auch interessant. Biowaffen ist ja keine Verschwörung, sondern real, dass es Biowaffenlabore gibt. Aber ja, das ist ja nur ein kleiner Teil, sondern da ist also, wie bei 9-11, jemand dabei, sein Süppchen zu kochen und dann kriegt dann andere Regierungsarmen, andere Geheimdienste davon Wind und unterstützt das oder bekämpft das oder wie auch immer. So überblickt also niemand dieses ganz große Bild und sagt, ja, hier sitzt der, der alles in der Hand hat und so weiter. Nee, also das ist so ein Strohmann-Argument gegen Verschwörungserzählungen, gegen legitimes Verschwörungsdenken, das dann immer wieder rausgeholt wird. Ja, es geht um die ganz große Verschwörung eigentlich. Nee, es geht einfach um ein konkretes historisches Ereignis, das mal aufgedröselt werden soll. Wie gesagt wird, hier und hier, da kann man das nachvollziehen, was die offizielle Geschichtsschreibung, der Konsens, auf den wir uns scheinbar geeinigt haben, wenn man so die Massenmedien durchgeht, wenn man das mal nachliest und nachgeht im Detail, dann geht hier was nicht auf. Da ist genau diese Lücke im Zentrum. Und da müssen wir halt ein Fragezeichen einsetzen und Hypothesen einsetzen, was könnte sonst sein, aber es ist noch nicht die Erklärung und beansprucht ja auch überhaupt nicht zu sagen, wir erklären das so, wie Matthias Bröck es ja auch fordert, irgendwie Aufklärungsausschüsse, aber ja nicht, dass er hier die große Aufklärung geben könnte, sondern ihm sagt, ja, so John F. Kennedy zum Beispiel sollte eben nochmal nachgeforscht werden im US-Kongress und sich nicht mit der Aufklärung von damals, mit dem Warren Report, wie auch immer, zufrieden gegeben werden. Naja. Aber nun ja. Es sind ja auch Fehler und Lücken möglich in der Planung, wie bei 9-11, um dieses Beispiel zu nennen. Ja, das ist ja auch irgendwie lückenhaft. Selbst wenn. Also, natürlich ist meine Position, dass die offizielle Verschwörung von einem zu kleinen, im begrenzten Kreis der Verschwörer ausgeht. Die Saudis oder diese ja, Männer aus dem Nahen Osten, die angeblich für sich gehandelt haben, ohne Unterstützung da in den Geheimdiensten oder Regierungsapparaten der USA. Schon eher unplausibel. Nur genau auch der Ablauf, was da alles passiert, zeigt ja auch, da sind viele Unlücken möglich. Man muss es auch gar nicht so genau planen, zumindest damals noch nicht, als es noch nicht diese Videokameras und so weiter gab. Da konnte man sich noch erlauben, die ganz großen Verschwörungen auch ein bisschen lax auszuführen. Weil das Major Consensus Narrative etabliert sich trotzdem oder gerade deswegen problemlos. Weil da die Lücken sind, dann denken sich Thilo und Stefan eben im Aufräumprozess, da wollen wir uns doch auf die sichere Seite stellen und haben das eben immer abgelehnt, diese Verschwörungsdenker da in den Kommentaren, dass um 2016, als diese Diskussion stattfand, ich sag, nee, das kann doch nicht sein. Sie haben über 9-11 diskutiert und Ken Jebsen und so weiter. Nee. Aber ja. Das war's hierzu. Gut. Dann, ja, ich wollte etwa bei einer Stunde dann ans Ende kommen. Aber jetzt noch diesen Tweet vielleicht finden. Die hier ist auch ganz gut wiederum zur Geopolitik, nicht zu Corona. Hier ist nämlich ein Meme von einem aus der Covid-Blase, der Covid-Protestbewegung, wo er sagt, ja, ein GIF, wie sich das Klima in Europa ändern wird in den nächsten Jahren. Und da sieht man, es wird immer orangener, roter und dann ganz rot. Und dann kommt hier Hammer und Sichel, das kommunistische Symbol. Das ist so, ja, genial. Aber halt auch so verdreht, dass für diese Leute ist das irgendwie, was wir erleben, hier tatsächlich Ausdruck des Kommunismus oder dass in die Richtung geht. Anscheinend ja, weil sich die Politik da auch an China orientiert. Und ja, da hinblickt und sagt, ah ja, da kriegt man es mit Covid in den Griff. Naja, wie auch immer, der Politik geht es hier ja aber nur darum, das Kapital zu schützen. Das sollte eigentlich klar sein. Deshalb schreibe ich hier, krass, wie verstrahlt man sein kann. Die Covid-Blase hat die Pandemie verstanden, aber keinen blassen Schimmer von Politik. Die Kommunisten haben keinen Plan von Covid oder den sonstigen Fragen der Zeit. Man ist von Idioten umgeben. Oh ja, das ist halt meine Position. Oh ja, Selbstbewusstsein. Wo die Systemgegner plan- und begriffslos sind, obwalten weiterhin die Gesetzmäßigkeiten der von Marx beschriebenen Klassenwidersprüche, die von der Bourgeoisherrschaft erzeugt werden. Also des Zyklus aus Krise, Depression, Konjunktur, Krieg, wie Walter Ulbricht ihn sagte. Für viele Schwellenländer hat sich dereinst im 21. Jahrhundert Stalins These bewahrheitet, dass aus dem Zyklus die Konjunktur wegreguliert wurde. Auf Rezession folgt staatliche Repression, kulturelle Rückwälzungen oder gleich Krieg. Wie im Irak eben. Auf Depression folgt der IWF und wirft das Land in den Schuldkerker. Hier in Deutschland sind zwar auch viele besitzlos, aber die Konjunktur sorgte doch noch für Arbeitsplätze auf Kosten etwa der anderen EU-Nationen. Diese sich zuspitzende Weltlage wirkt aber auch zurück auf Deutschland. Bizarre öffentliche Debatten sind die Folge. Die Klimagefahr wurde zum absolut bedrohlichen Ding, das uns mit seinen Horrorszenarien bannt und jede Reflexion fixiert. Identitäten sollen gepflegt und anerkannt werden. Flüchtlinge müssen mit offenen Armen empfangen werden, während unsere Armeen und Konzerne weiter weltweit Krieg und Imperialismus verbreiten, gegen welche Verbrechen freilich die Pseudolinken nichts einzuwenden haben und lieber nach unten gegen AfD-Sympathisanten treten, die sich vom medialen Angstspiel haben infizieren lassen. Auf der rechten Seite wiederum werden all diese kruden, moralinsauren, verzweifelten Versuche, die eigene moralische Selbstachtung zu wahren, in den Begriff kultureller Marxismus hineinprojiziert, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Es zeigt, es ist eben kein Marxismus, sondern eine Abwandlung, eine Domestikation. Die Pseudolinken bekämpfen den politökonomischen Marxismus, indem sie andere, angeblich dringendere Probleme erfinden, die allesamt Probleme der persönlichen Freiheit und somit des Liberalismus sind. Sie sind ebenso reaktionär wie die Rechtsliberalen, die das mediale Spiel der Identitätspolitiken einfach verständnislos negieren, während die verzweifelte Linke es affirmiert. Beide glauben, sich im Widerstand zu befinden, können nur innerhalb des kapitalistischen Rahmens denken. Genau, aber persönlich, weil darum geht es ja eigentlich auch im Sozialismus, dass man sich ökonomisch erstmal befreit fühlen kann für die Zukunft und so weiter, nicht immer so bibbern muss und Angst haben muss, wie ich auch, sagte ich, zettel und so weiter. Genau, deshalb auch da persönlich Freiheit, aber auch um die kollektive Entwicklung, dass man sagt, die Bedingungen der einzelnen Entfaltung ist auch die Bedingung aller irgendwie, ja, dass das beides verschachtelt und verzweigt ist und nicht auf dem Rücken der allen, die anderen Profite einfahren, wie es im Krieg und Pandemien immer wieder geschieht. Nun, wie viele Menschen, die die ökonomischen Grundlagen unseres westlichen politischen Systems erbittert verteidigen, dann aber doch dem Bedürfnis nachkommen wollen, sich in Opposition zur Politikerklasse zu stellen oder das zu glauben, zeigt, wie effektiv das System uns enthirnt. Ja, da muss ich leider vielleicht auf diesen konservativen Freund kommen, vielleicht auch mit Blick auf ihn, aber wie auch immer, er ist ja immer präsent in meinem Denken und das ist auch sehr problematisch, die Beziehung. Deshalb, ja, oder wie auch immer, wie ein leichtes Ressentiment immer gegen ihn wegen seiner politischen Position, aber will ihn ja auch nicht diskriminieren. Und deshalb muss ich mich dazu auch immer wieder aufrufen, ihn doch ja, mal wieder mit ihm zu telefonieren, wie heute. Und dann ist es immer so wunderbar, so wunderschön. Und auch über politische Themen können wir dann reden. Ja, also, aber er verteidigt das ja eigentlich, erbittert dieses politökonomische System, sagt noch, ja, ne, er würde auch für Deutschland sterben. Kämpfen für Deutschland, als ich ihn fragte, ja, ist das nicht alles zynisch mit Zelensky, dass der jetzt hier diese Offensive machen muss in Kherson und da seine Leute über die Steppe schicken muss, wo sie Kanonenfutter sind für die russischen Drohnen und das alles nur, damit er dem Westen zeigt, ja, da ist noch Bewegung drin, die Frontlinie ist nicht statisch, wir brauchen weiter Unterstützung, weil was soll passieren, wenn der Krieg eingefroren wird, dann denke ich, die Ukrainer, ja, hier gibt es auch keine Perspektive, im Land, Arbeitslosigkeit und so weiter, die Industrie im Osten ist schon halb unter Putins Kontrolle und so weiter, die Weizenfelder auch, ja, was gibt es denn noch, dann bleibt nur auszuwandern und wenn dann also die Frontlinie eingefroren wird, dann hat er ja auch irgendwie verloren. Also muss er da aufs Ganze setzen und irgendwie diesen, aber da ist es ja zynisch, dass wir sie da reinschicken, wie letztes Mal eben geschrieben im NZP auch und das referierte sogar er, dieser konservative Freund, wie, ja, was das für eine bedrückende Lage ist dann für die Ukraine, dass es dann erst dann ja auch versteht, wenn sie sagen, sie wollen hierher kommen oder lieber auswandern, hierbleiben in Deutschland. Ja, und obwohl er natürlich Migration gegenüber, naja, oder doch schon offen ist, wegen der, genau wegen dem gleichen Grund wie im 29er-Podcast, wegen der Überalterung. Aber wie auch immer. Er ist eben so ein konservativ-liberaler. Aber jetzt Migration natürlich nicht grundlegend so willkommen heißend wie jetzt die Linken. Aber wie auch immer, was ich, worauf ich da hinaus wollte, dass er ja das eigentlich verteidigt, dieses wirtschaftliche System, und dann auch sagte, jawohl, als ich ihm das also so referierte, das ist aber zynisch, jetzt den Selenskyj noch dahin zu schicken, und der hat ja auch eigentlich gar keine Macht. Wir hätten ja eigentlich die Macht als Deutschland, wir könnten den Krieg beenden. Und er sagt, nee, ist doch normal, auch sein Land zu verteidigen, ist doch logisch. Und dann fragte ich ihn, ob er auch Deutschland verteidigen würde, für Deutschland kämpfen. Und er sagte, ja, schon. Und ja, gut, weil, sagte er, Deutschland auch das Land ist, wo viele Leute hinkommen wollen. Und das doch zeigt, dass es hier ein Land ist, wo es viel gibt und wo es sich noch lohnt, was also verteidigenswert ist. Naja. Und dagegen habe ich ja gar nichts einzuwenden. Nur genau, dann ist ja auch logisch zu sagen, in der Ukraine gibt es eben nicht so viel, was es zu verteidigen gibt. Also warum, wie können wir das ja noch weiter dazu motivieren, zu kämpfen? Oder jetzt, wie er sagte, zu sagen, ja, ist doch gut, dass die kämpfen. Ist doch normal, dass Zelensky jetzt die Offensive macht und bestimmt drängt er die Russen zurück. Ja, ja. Nun gut. Und dann aber verteidigt er dieses System ja und geht von dieser faktischen Basis aus, dass wir hier so reich sind, ja, was ja auch ist, hier gibt es viel Industrie und so weiter, und dass es dann auch verteidigungswert ist. Aber meine Position wäre eben ja, diese Macht, wozu wird die eigentlich benutzt, um die anderen zu unterdrücken, dann ist vielleicht auch besser, wir lassen das alles noch erobern von Putin, selbst wenn er jetzt noch nach Deutschland marschieren will. Ich würde ihm alle Türen öffnen, sage ich hier ganz klar. Ja, Putin, hol dir, was du willst. Ja, ich würde einfach ja, die sowjetischen oder russischen Panzer begrüßen, werde mich immer auf alles einstellen, so wie ja auch die große Mehrheit der Bevölkerung sich auf alles einfach einlassen würde. Es ist völlig egal, ist diese Demokratie ein völliger Hirnfurz, Firlefanz. Naja, Leute, die beherrscht sind, geben ihre Stimme ab, zu zeigen, zu symbolisieren, dass in Wald aber sie herrschen und noch im Pfarrhaus sind. Ja, aber ja, dieser Freund, also dass der dann auch so das öffentlich-rechtliche System ablehnt, nun gut, da arbeitet er auch, da sieht er natürlich die Widersprüche auch von innen, dann klar, aber dass er dann sagt, ja, sich auch noch so im Gegensatz stellt, aus jetzt konservativ, ebenso eher einer jungen rechten Position heraus, die jetzt durchaus weltoffen und liberal ist und so und weiter und auch sagt, ja, so, die Arbeitskräfte können doch kommen und auch gerne um die Welt reist und sich andere Kulturen anschaut, die jetzt überhaupt nicht rassistisch ist und so weiter. Völlig respektabel deshalb von mir. Deshalb sage ich ja auch, dass mit dem Faschismus muss man auch ganz weit beziehen oder ganz eng eingrenzen, wirklich nur auf die Höcke AfD oder ganz weit ziehen und sagen, ja, das umfasst dann die CDU, aber auch die SPD zu großen, sehr weiten Teilen, die Grünen zu noch vollumfänglicheren Teilen, die FDP, das sind dann alles faschistische Elemente. Aber ja, wie auch immer, er ist also aus meiner Sicht einfach ein grundgütiger Konservativer, der ja grundliebenswert ist, aber dessen politische Meinungsbildung eben nicht so zielführend ist, was nicht weiterbringt. Und ja, aber er stellt sich dann ja auch noch so in Gegensatz. Und das meine ich hiermit, und das ist eigentlich auch so diese Covid-Blase, die ja eigentlich auch aus genau so einer ihrer rechten Ecke kommt, was ich auch normalisieren will, zu sagen, ja, konservativ rechts, das ist nicht schlimmer als die Linksliberalen. Die fehlgeleiteten Linken, mit denen keine Revolution zu machen ist, ja, was sollen wir mit denen machen? Das ist eigentlich besser. Die werden auch wie diese Rechten, die nicht per se rassistisch, faschistisch sind, sind einfach halt das Gefühl haben, ja, wie ich es vorher vorgelesen habe, ein Gefühl, die noch nicht die Whoopies sind, das sind dann die Eltern, aber die eben die Nimbys sind, Nimbys oder wie auch immer, die Besitzstandsware. Ja, ich würde sagen, hier gibt es viel und das gibt es auch so wahr und da ist auch was dran. Das ist auch die wahre Wahrheit. Und ja, das ist ja auch eine logische Position. Gegen die hege ich also weniger Ressentiment als gegen diese Linken. Oder ja, da ist die Ambivalenz größer bei den Linken, bei den Rechten ist halt mehr so Lethargie, sage ich, ja, ist schön, deine Meinung interessiert mich nicht so, aber es ist schön, sich auszutauschen. Und bei den Linken aber mehr diese Ambivalenz. Einerseits Hass, andererseits Liebe. Ich meine zu diesem Podcast oder anderen, in die man sich so gern verbeißt, weil sich da diese Ambivalenz aufschaukelt. Gerade da muss man eben die hart dran nehmen. Nun, aber wie effektiv wir also enttarnt werden, genau. Da mag das Staccato der widersprüchlichen, auf Polemik, blinden Wissenschaftsglaube und subjektiven Befindlichkeiten basierenden öffentlichen Debatte sogar noch eine wohlfeile Funktion zur Systemstabilisierung erfüllen. Ja, das ist auch schon in diesem Kronendukt, das ich hier schreibe. Ich verarbeite das eben auch so. Ach so, diese Vordenke, die mich beeindruckt haben. Denn je widersprüchlicher und für ein sich selbst in Rebellion wähnendes Volksbewusstsein die Verlautbarungen aus Medien und Politik sind, je widersprüchlicher für ein sich selbst in Rebellion wähnendes Volksbewusstsein die Verlautbarungen aus Medien und Politik sind, desto mehr werden diese illusorischen Kämpfe im medial-kulturellen Überbau als das eigentliche Problem wahrgenommen. So entsteht die der Bourgeoisie äußerst gelegen kommende Täuschung, die schrillen Diskurse der Critical Whiteness, Diversity, Klima etc. pp. Seien ein linkes oder gar kommunistisches Unterfangen und der gesunde Menschenverstand gebiete also entgegenzusteuern. Ja, das sind jetzt einfach nur so Kampfbegriffe. Critical Whiteness, weiß gar nicht, was das genau bedeutet, aber Kampfbegriffe im Klima. Und das Klima ist ja auch ein politisches Thema, nur eben dieses Schrille prangere ich ja eben an. Sich der linken Politikerblase also widersetzen. Diese Art konservative Rebellion beruht schon auf fundamentalen Fehlwahrnehmungen des Verhältnisses und Zusammenwirkens von ökonomischem Fundament, Unterbau der Gesellschaft und kulturellen, moralisch-religiösen Überbauten und kann also nur in die Katastrophe führen, wenn es nicht durch kommunistische Theoriekräfte gelenkt wird. Deshalb muss man auch so spaltisch und polemisch. Wo soll das hinführen? Diese Konservativen, ja, die verbeißen sich da. Da werden dann wieder diese Manövriermassen entstehen, diese Zerteilung. Und da hilft es nichts, sich das wegzuwünschen. Die Konservativen werden wir nicht überzeugen. Wir müssen die Grabenkämpfe mit den Linken führen. Und ja, ich bin jetzt schon ein bisschen müde. Ein bisschen hier am Nuscheln. Wollte aber eigentlich nur noch diesen anderen Tweet finden. Ah ja, in der Niederlage liegt eine Würde, die dem Sieg fremd ist. Das ist ja ein wunderbarer Spruch von Jorge Luis Borges. Hier ein schönes Zitat. Die Entpolitisierung der Wissenschaft zur Faktenmaschine, der man sich eben beugen müsse, war damals eines der gelungensten Schachzüge des Kapitals. Einer der gelungensten Schachzüge. Niemand wagte laut zu fragen, warum die Verarmung der Leute überhaupt eine Notwendigkeit darstellen sollte. Alles, was eigentlich los war, war, dass ein paar Werte in Excel-Tabellen schlecht waren. Kein Traktor war kaputt gegangen, keine Fabrik niedergebrannt, kein Fischerboot gesunken. Trotzdem besagten die Fakten, dass es den Leuten ab jetzt nicht mehr vergönnt war, im gleichen Maße wie zuvor zu konsumieren und zu arbeiten. Genau, das eben zu Griechenland, der Eurokrise und so weiter, schrieb ja ein Genosse. dass viele Leute heute eine Verschwörung wittern, wenn sie aus der Politik hören, sie müssen aufgrund von wissenschaftlichen Fakten Einschränkungen ihrer Lebensqualität hinnehmen, liegt schlichtweg darin, dass es genauso eine Verschwörung in den Folgejahren der Wirtschaftskrise gab. Genau, sehr wichtig hier, die Verschwörung anzubringen und weiterzudenken, dass diese Verschwörung genauso mit Corona gibt. Genau, so da gesagt wird, ja, das sind jetzt halt die Fakten, die Wissenschaft, die Excel-Tabellen. Sag's. Abstand halten. Und, diesen Tweet habe ich wahrscheinlich gelöscht mit der Vergewaltigung. Das ist schade. Aber ich habe ihn sicher irgendwo gescreenshottet. Genau, irgendwo habe ich ihn sicher gescreenshottet, aber wie auch immer. Hier auch noch ein schöner Tweet, aber ja. Nur zwei Tweets hier. Ich habe immer an die Anpassung geglaubt. Still und schweigsam machte ich meinen Job und erledigte alles zufriedenstellend, auf das niemand Grund zur Klage hätte. Aber heute ist alles anders. Ächzend unter der Last des immer gleichen Alltags überfiel mich rasende Wut und ein unabweisbarer Drang zu rebellieren. Heroisch ließ ich die Maske in der Bahn einfach stecken und stellte mich der Welt mit blankem Antlitz, ängstlich, aber stolz. Ja. Oder eben riss ich die Maske herunter. Aber nein, ich ließ sie einfach stecken. Das ist von der Bahn. Ja, und Marlon Grun, der da eben auch kritisch war in seinem Text da über Corona, dass das ja wohl noch kein Widerstand sei, sich nicht impfen soll. Ich sage doch, es ist ein Widerstand. Es geht eben darum, klarzumachen, nicht im Staat, sondern diesen Corona-Diskurs, dass nicht um meine Gesundheit geht, dass die wirklich auch mal anstehen kann und auch die Volksgesundheit für mich nicht diese Kategorie ist, an der ich irgendwie was messe und sage, das ist eine Diskussion, auf die ich mich überhaupt einlassen will, dass es legitim wäre, so zu diskutieren, zu sagen, so und so viele Leute sterben und deshalb musst du jetzt das und das machen. Vor allem um Masken, da kann man ja temporär diskutieren. Auch wenn es natürlich viel zu weit geht, das jahrelang zu behalten, aber Impfen, da so ein Eingriff in den eigenen Körper und dann damit begründet irgendwie, ja, weil da Leute stehen, du musst irgendwie, also nee, da will ich mich einfach gar nicht drauf einlassen, das ist einfach grundsätzlich falsch. Und genau darum geht es mir damit, zu sagen, wie ich damals meinte in Folge 51, ich lasse mich nicht impfen, um ein Zeichen zu setzen, ja, dass es nicht um meine Gesundheit geht, die ja auch nicht so wichtig ist, wenn ich einfach das Zeichen setzen will, für die vielen, die sich vielleicht aus Zwang haben, impfen lassen. Und ja, sage ich jetzt einfach, es muss ja das noch geben, Widerstand im System, also es muss ja irgendwie so sein. Es kann nicht sein, dass sich jetzt alle irgendwie diesem Druck beugen und klar, vieles aus Überzeugung tun, dass ja auch gut ist, wenn sie diese Entscheidung treffen für sich, aber vieles einfach tun, weil sie zur Arbeit kommen wollen, ohne sich zu testen. Das, ja, da muss ja einfach irgendeinen Widerstand geben und das ist dann auch ein legitimer Ausdruck von Widerstand, sich nicht impfen zu lassen. Und nicht so lächerlich, wie Grunder schrieb in seinem Text. Ja. Und wie hieß es da? Ja, dass manche das Fernbleiben vom Impfarzt schon als Zeichen des Widerstands werten, das ist eher Ausdruck, Sinnbild dafür, was in Deutschland so für Vorstellungen im Umlauf sind über rebellisches, revolutionäres Verhalten. Naja, eben sehr brave Vorstellungen, genau das ist das mit dem Deutschen. Auf Wellbeck können wir dann jetzt leider ja nicht mehr kommen. Es ist schon über eine Stunde, sehe ich hier. Ja, da können wir jetzt einfach nicht drauf kommen. Ja, dann ist es wohl so. Hier noch ein schöner Tweet. Ja, es gibt viele. Von Zaki, diesem anderen Corona-Twitter, der sehr wissenschaftlich da arbeitet und publiziert. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist verfassungsgemäß, also irgendwie zitiert ja eine Entscheidung des Verfassungsgerichts, warum das jetzt richtig sein soll, dass zum Beispiel auch meine Freundin sich impfen lassen muss, gar keine freie Wahl hat. Also verfassungsgemäß. Denn, Zitat, zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Gesetzes ging eine deutliche fachwissenschaftliche Mehrheit davon aus, dass sich geimpfte Personen seltener mit SARS-2 infizieren und daher das Virus seltener übertragen können. Die Vertretbarkeit dieser gesetzgeberischen Eignungsprognose wird durch die Ausbreitung der Omikron-Variante des Virus ausweichlich der Stellungnahmen der im hiesigen Verfahren als sachkundige Dritte angehörten Fachgesellschaften nicht erschüttert. Nun gut, und darunter postet er dieses Diagramm. Ja, irgendwie am Anfang war es so, in 2021 waren die Wellen immer sehr viel höher bei den Ungeimpften, sehr viel mehr Fälle detektiert, aber klar, die mussten sich ja auch testen, also ist überhaupt nicht klar, wie verlässlich ist diese Statistik, aber ja, da war es immerhin noch so. Und 2022 sieht man schon, ab Kalenderwoche 8 gleichen sich die eigentlich an, als man so auf dem Scheitel der Welle angekommen ist. Sowohl die Ungeimpften als auch die Grundimmunisierten als auch die Geboosterten. Ja, greift sich irgendwie an. Aber es ist ja auch, kann es natürlich viele Verzerrungen in der Statistik drin geben, in viele Richtungen, dass die. Aber ja, trotzdem haben wir jetzt irgendwie diesen empirischen Fundus. Ja, es ist eher so, dass auf die Infektion keinen so großen Einfluss hat, ob du geimpft bist oder nicht. Und wenn doch, dann ja, lässt dieser Einfluss auch wieder sehr schnell nach der Impfung. Da müsste man wirklich deutlich häufiger auffrischen. Und das machen ja die meisten Leute nicht. Dann würde wahrscheinlich auch keinen medizinischen Sinn machen, kann ich jetzt hier nicht sagen. Aber ja, also es ist völliger Quatsch zu sagen, noch davon auszugehen, dass das stimmt, dass das irgendwie faktisch wahr wäre, was dieses Gericht da geschrieben hat in seiner Urteilsbegründung. Aber das ist halt die Diktatur der fachidiotischen Mehrheit, habe ich dann darüber getweetet. Aber ja, das ist ja hier zu Twitter-lastig, das kann ja wohl nicht sein. Also, das kann ja wohl nicht sein. Ja, also, jetzt muss ich wirklich sagen, dann muss es ja auch reichen. Ja, vielleicht soll ich hier einfach Schluss machen und sagen, jetzt habe ich einfach schon zu viel immer weiter geredet. Es ist über eine Stunde. Es ist ja gut, dass ich auf mein Rohmaterial zurückgreife, das dritte Material. Und ich will jetzt aber einfach sagen, ciao und ja, bisschen abrupt hier, ne? Aber es ist so. Ich bin ja auch erschöpft und ermattet und so weiter. Ja, und damit vielen Dank also für das heutige Zuhören wiederum. Vielen lieben Dank, liebe hörenden Chefin, lieben braven Hörer, liebe Mitläufer, Mithörer, wie auch immer, Mitmenschen. Ja, dann bis zur nächsten Folge bei Tischlein deck dich.